Gemeinde. Es gibt etwas, von dem weiß ich, das ist richtig gut für mich. Mir kann eigentlich gar nichts Besseres geschehen. Und trotzdem gönne ich es mir nicht. Die Fastenzeit geht ja gerade zu Ende und ihr habt es alle gesehen, ihr habt überlegt, ob ihr es mir sagen sollt oder nicht. Ja, ich habe 5 Kilogramm abgenommen. Ihr wolltet mir nicht zu nahe treten, deshalb hat keiner was gesagt, richtig? Und jetzt denke ich natürlich immer wieder am Abend, soll ich mir jetzt noch ein paar Knabbereien gönnen oder lieber doch nicht? Geht das noch? Ist das gut für mich? Kann ich mir heute Abend den Griff in die Chipstüte gönnen, ja oder nein? Aber es gibt etwas, von dem bin ich wirklich zutiefst überzeugt. Das ist einfach nur gut. Mir kann nichts Besseres geschehen. Da kann ich gar nichts falsch machen. Und ich gönne es mir trotzdem nicht. Das ist der Friede mit Gott. Das Vertrauen, Gott meint es gut. Ich kann mich ganz blind auf ihn verlassen. Alle Ideen, die Gott für mein Leben hat, das sind gute Ideen. Ich weiß, mir kann gar nichts Besseres geschehen, als dass ich diesen Frieden mit Gott mache und ich gönne ihn mir trotzdem nicht. Ich bin davon überzeugt, das Leben könnte viel schöner sein, als wir es uns je vorstellen könnten. Es wäre vollkommen anders, wenn wir in diesem Frieden mit Gott leben würden. Ich will davon erzählen. Der erste Blick geht hoch zur Bahnhofsuhr. In 11 Minuten fährt der Zug ein. Der zweite Blick geht auf den Koffer. Da ist alles drin, was ein Mensch für eine Reise braucht. Und der dritte Blick, der geht mehr so nach innen, in die Magengegend. Da ist nicht das drin, was der Mensch für die Reise braucht. Der Mensch hat Hunger. Was tut er also? Er geht los zum Bäcker. Den Koffer lässt er erstmal auf dem Bahnsteig stehen. Das schafft er nicht mit dem schweren Gepäck in 11 Minuten. Und als er runtergeht, die Treppe runtergeht, da hört er noch die Bahnhofsdurchsage. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn Sie alleinstehende Koffer sehen, dann seien Sie doch bitte so nett und dekorieren Sie die Gepäckstücke noch ein wenig. Sie würden sich doch auch darüber freuen, oder nicht? Und tatsächlich, als der Mann vom Bäcker zurückkommt, ist ein freundlicher Gruß und ein Täfelchen Schokolade mit einer rosa Schleife an den Griff des Koffers gebunden. So ist es ja leider nicht. Wir wissen das. Der Mann muss natürlich damit rechnen, dass sein Koffer weg ist, wenn er zurückkommt. Entweder er schafft es mit Koffer zum Bäcker oder er geht hungrig in den Zug. Da ist Unfrieden in der Welt. Da ist Misstrauen, Neid. Daran haben wir uns gewöhnt. Schön ist das nicht, aber so ist es. Klettern ist ein ganz toller Sport. Ich habe das über Jahre gerne gemacht. Das war so richtig mein Hobby. Aber ich habe es auch geschafft, mir selber die Freude am Klettern zu verderben. Wie habe ich das gemacht? Mir ist es nicht gelungen, mich auf die Sicherung zu verlassen. Also dieses Miteinander von diesem Hüftgurt, dem Karabinerhaken, dem Seil und der Knoten, der da drin ist, darauf wollte ich mich irgendwie nie so richtig verlassen. Also bin ich immer sehr verkrampft geklettert. Ich habe immer nur die Züge gemacht, wo ich mir auch wirklich sicher war, ich kann mich selber festhalten. Ich glaube, ich bin nie ins Seil gefallen. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern, dass ich jemals ins Seil gefallen bin. Ich habe mich immer selber festgehalten. Das kostet richtig viel Kraft. Ich habe mich immer viel fester gehalten, als es überhaupt nötig war. Das raubt auch die Freude am Risiko, eben doch mal einen weiteren Zug zu wagen, den kleineren Griff zu fassen, vielleicht auch mal einen Sprung. Das habe ich nie gemacht, nie einen Zug auf gut Glück. Und wenn ich dann im Freien am Fels geklettert bin, da hat man eine atemberaubende Sicht. Man geht erst mal ganz weit hoch und dann klettert man noch ein Stück und man hat eine atemberaubende Sicht. Die konnte ich kaum genießen, weil meine Arme und meine Beine immer gezittert haben vor Kraftanstrengung. Ich rede jetzt aber nicht vom Klettern. Ich rede von meiner Beziehung zu Gott. Es fällt mir schwer, mich auf Gott zu verlassen. Es fällt mir schwer, mich einfach in seine Hände fallen zu lassen. Ich wäre viel fröhlicher. Ich wäre viel entspannter. Ich wäre auch geduldiger und barmherziger, wenn ich mich einfach auf Gott verlassen könnte. Es ist Frühling. Guckt euch die Blumen an. Das geht jetzt so richtig los. Es wird immer, immer schöner. Die Blumen machen sich überhaupt keine Gedanken darüber, was sie anziehen. Und trotzdem sehen sie viel schöner aus als wir, wenn wir jetzt so in diesen Tagen uns festlich kleiden. Die Blumen können das noch viel besser, obwohl sie sich darüber gar keine Gedanken machen. Und dann guckt euch die Vögel an. Sie sammeln nicht in Scheunen und doch haben sie immer genug zu essen. In seiner Bergpredigt, da lädt Jesus Christus zu einem mutigen Lebensstil ein. Man kann ihn vielleicht in drei Worten zusammenfassen. Großzügigkeit durch Gottvertrauen. Wenn wir lernen und verstehen, dass Gott uns alles gibt, was wir zum Leben und Glück brauchen, dann können wir auch großzügig von dem abgeben, was wir haben. Menschen, die im Frieden mit Gott leben, das sind auch großzügige Menschen. Dieses Schokoladentäfelchen am Griff des Koffers, das Vertrauen in das sichernde Seil, die Blütenpracht im Frühling. Das Leben kann unglaublich wundervoll sein. Aber so ist es nicht. Nicht nur. Wäre doch schön, wenn wir uns das einfach mal so gönnen könnten. Ein Leben in Frieden, großzügig, voll Vertrauen und mit wachen Sinn für das Schöne, das uns umgibt. Aber so ist es nicht. Nicht nur. Ich bekomme eine Ahnung davon, was ich verpasse. Und ich frage mich, warum gönne ich mir diesen Frieden mit Gott nicht? Warum wage ich nicht mehr Vertrauen? Was ist das? Es ist so, als läge ich immer noch mit Gott im Streit. Und ich verstehe mich selber nicht. Ich bekomme eine Ahnung davon, was Sünde bedeutet. Ich vertraue Gott nicht. Ich gönne mir den Frieden mit Gott nicht, den er mir anbietet. Ich gönne mir das Leben nicht, das Gott für mich bereithält. Und ich gönne es auch anderen nicht. Ich bin manchmal hartherzig, kleinlich oder ungeduldig und unbarmherzig. Ich weiß nicht, geht es nur mir so? Ich vermute fast nicht, oder? Eine kleine Gruppe von Menschen reist von Stadt zu Stadt. Sie werden angetrieben von der Liebe. Sie gelten als Betrüger. Dabei sagen sie die Wahrheit. Sie werden verkannt und das, obwohl sie anerkannt sind. Sie werden vom Tod bedroht und doch leben sie. Sie werden ausgepeitscht, aber sie kommen nicht um. Sie sind arm und machen viele reich. Sie haben nichts und besitzen doch alles. Warum leben sie so? Sie werden von Gottes Liebe angetrieben. Gott hat ihnen einen ganz, ganz besonderen Auftrag gegeben, der sie antreibt. Sie, das sind Paulus und seine Freunde. Die Worte, die ich gerade zitiert habe, das sind Worte des Paulus. Er schreibt sie an die Gemeinde in Korinth in seinem zweiten Korintherbrief im 6. Kapitel. Der Auftrag? Sie sind Gottes Botschafter an Christi Stelle. Sie sollen Menschen bitten, lasst euch mit Gott versöhnen. Die Liebe treibt sie an, von Stadt zu Stadt. Erschöpfung und Gefangenschaft können sie nicht aufhalten, denn sie haben einen Auftrag, der sie in Bewegung hält. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, aus dem 5. Kapitel, die Verse 19 bis 21. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, um die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlung nicht angerechnet. Uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. Wir treten also anstelle von Christus auf. Es ist, als ob Gott die Menschen durch uns einlädt. So bitten wir anstelle von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Gott hat Christus, der keine Sünde kannte, an unserer Stelle als Sünder verurteilt. Denn durch Christus sollten wir vor Gott als gerecht dastehen. Aus so einer Position heraus kann man ja eigentlich ganz souverän agieren. Der heilige Gott richtet ein Wort an die Menschen, an seine Geschöpfe, die den Weg aus der selbstverschuldeten Sünde nicht mehr herausfinden. Das ist doch mal eine Position für klare Worte. Das ist so eine richtige Machtposition. Gott bittet in Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Wie bitte? Gott bittet? Staaten und ihre Ämter und Behörden fordern, aber Gott bittet. Arbeitgeber und Arbeitnehmer fordern voneinander, aber Gott bittet. Eltern fordern von den Kindern und die Kinder fordern von den Eltern und die Partner fordern voneinander, aber Gott bittet. Auch Freunde fordern, der Terminkalender fordert und sogar mein eigenes Herz fordert. Aber Gott bittet. Alle Welt fordert, aber Gott bittet. Dabei könnte Gott ganz anders auftreten. Er könnte mit Hölle und Tod drohen und das würde sogar einleuchten. Wir sehen es ja, sobald wir die Nachrichten anschalten. Der Krieg in Syrien, der Hunger in Afrika, die Sünde führt in die Hölle. Auch in unserer Stadt erleben das Menschen. Menschen erleben die Hölle. Menschen sind so bedrückt, dass sie sich Stunde für Stunde durch den Tag quälen und das Tag für Tag. Sie haben ihre Perspektive verloren. Und junge Menschen erfahren Gewalt und Mobbing in der Schule, aber sogar in der eigenen Familie. Gott könnte mit der Hölle drohen, weil wir die Hölle kennen. Wir würden das verstehen. Aber Gott bittet. Mir ist das manchmal zu wenig. Ich wünschte mir manchmal, dass Gott mit Gewalt reinschlägt und dem Unrecht ein Ende macht. Der Hunger in Ostafrika. Warum bestraft Gott nicht die Tyrannen, die sich nicht um ihr eigenes Volk kümmern? Und warum bestraft er nicht diese Rebellengruppen, die da immer wieder den Frieden verhindern und damit die Bewirtschaftung des Landes unmöglich machen? Oder der Krieg in Syrien. Warum beendet Gott nicht endlich das Treiben der Staaten, die nur ihre eigenen Interessen vertreten und den Krieg dadurch anstacheln, statt ihn zu befrieden? Und die Gewalt und das Mobbing an jungen Menschen in unserem Land. Warum spricht Gott nicht endlich ein Machtwort? Er könnte es doch. Aber Gott bittet. Lutz Schmiemann war eine arme Sau, so habe ich ihn in Erinnerung. Wir haben fast alle auf ihm rumgehackt. Ich bildete mir immer ein, wenn ich Lutz beleidige und die anderen dreckig über meine Sprüche lachen, dann bekomme ich festen Boden unter den Füßen. Das war so mein Gefühl. Man hat auch gerne Sprüche über mich gemacht, da tat es mir gut, wenn über einen anderen gelacht wurde, weil ich ihm dann ein deren Spruch gedrückt habe. Und ich fühlte mich für einen Moment sicherer, also habe ich mir besonders schonungslose Beleidigungen für ihn ausgesucht. Als ich in meinem Studium über das Menschsein nachgedacht habe, habe ich verstanden, wie stark die Erfahrungen der Jugend Menschen fürs Leben prägen. Mir ist bewusst geworden, welche Spuren die Beleidigungen anderer an mir hinterlassen haben. Und ich habe natürlich auch erkannt, in welchem Ausmaß ich an ihm schuldig geworden bin. Und ich habe Gott darum gebeten, dass er meine Schuld vergibt. Und ich bin sicher, dass Gott das getan hat. Aber was hilft das Lutz? Auf einem Spaziergang hat mir ein Lehrer erklärt, wie aus seiner Sicht Jesu Tod am Kreuz für uns Bedeutung gewinnt. Er sagte, wir können in unserer Geschichte nicht zurückgehen. Wenn wir Schuld auf uns geladen haben, dann können wir nicht einfach zurückgehen und das ungeschehen machen. Ja, das stimmt. Das habe ich doch so empfunden. Wir können vielleicht Entschädigung anbieten, aber wir können die Schuld nicht ungeschehen machen. Aber Christus kann das. Christus kann dahin gehen, wo unsere Schuld geschehen ist. Und er kann sie ungeschehen machen. Bedeutet das also auch, dass Christus meine Schuld an Lutz ungeschehen machen kann? Ich habe dafür gebetet, dass Gott die Verletzung heilt, die ich und die wir anderen ihm zugefügt haben. Meine Schwester hat ihren Garten machen lassen. Der Gartenbauer, der das gemacht hat, das war sogar ein Klassenkamerad von dir, sagte sie mir. Ach, ich komme gerade nicht auf den Namen. In diesem Moment, wo meine Schwester mir das erzählte, da schoss mir ein Gedanke in den Kopf. Wenn das Lutz gewesen ist, der den Garten gemacht hat, dann ist das so, als ob Gott mir jetzt gerade sagen würde, ich habe dein Gebet gehört, ich bin mit ihm gegangen, ich habe das in Ordnung gebracht. Gott will mir jetzt zeigen, dass er mit Lutz den Weg weitergegangen ist und dass es ihm heute gut geht. Das war mein Gedanke, der mir in den Kopf schoss. Und ich weiß nicht mehr, wer den Namen zuerst genannt hat, meine Schwester oder ob ich ihr gesagt habe, war es vielleicht Lutz Schmiemann. Auf jeden Fall hat sie gesagt, ja, der war es. Ich weiß, wie gesagt, nicht mehr, wie das genau war, wer es zuerst gesagt hat. Aber in dem Moment, wo sie das gesagt hat oder bestätigt hat, da merkte ich, Gott will mir dieses Zeichen geben. Ja, ich bin meinen Weg mit ihm gegangen. Ich bin mit ihm unterwegs. Ich wünschte mir manchmal, dass Gott einfach mit Gewalt einschreitet. Aber diese Geschichte macht mich sehr, sehr dankbar dafür, dass Gott es tut, wie er es tut, dass er bittet. Ich will mich mit euch versöhnen. Ich nehme sogar eure Schuld auf mich und kümmere mich darum. Gerade habe ich erzählt, dass ich ohnmächtig, wirklich manchmal ohnmächtig vor dieser Frage stehe, warum gönne ich mir den Frieden mit Gott nicht? Meine Ohnmacht verstört mich, manchmal lässt sie mich sogar resignieren. Und da lässt mich Christus ohnmächtig hinrichten. Er bittet ohne Macht, ohne Gewalt. Er bittet nur, lass dich mit Gott versöhnen. Christus verlässt seine Machtposition und begegnet uns auf Augenhöhe. Er beschränkt sich darauf. Er ist genauso ohnmächtig, wie wir Menschen uns der Sünde gegenüber manchmal fühlen. Er bittet nur. Die Sünde entstellt unsere Welt, sie belastet das Leben. Manche Menschen gehen buchstäblich durch die Hölle. Und da kommt Christus in diese Welt voll Unfrieden, Misstrauen und Neid. Er liefert sich dieser Hölle aus und nimmt die Sünde auf seine Schultern. Ich erkenne verstört, dass ich mir das Leben nicht gönne, das Gott für mich bereithält. Warum tue ich das nicht? Es könnte doch so schön sein. Und da sehe ich, dass Christus sich das Leben auch nicht gönnt. Er nimmt es nicht an, er wählt den Tod. Christus gönnt sich das Leben nicht, das er an Gottes Seite in aller Herrlichkeit gehabt hätte, und wählt stattdessen den Tod am Kreuz. Christus tritt an unsere Seite, er wird einer von uns. Er unterwirft sich der Sünde, wie wir der Sünde unterworfen sind. Und dann schaut er uns an, er breitet die Arme aus, er bittet, kommt, lasst euch mit Gott versöhnen. Vertrauen keimt auf, Friede breitet sich aus. Ist doch erstaunlich, welche Macht so eine Bitte dann entfaltet. Ich will mir die Versöhnung mit Gott gönnen. Mir kann doch nichts Besseres geschehen. Amen.